Zeugnisse für dieses Gefühl gibt es im Frühmittelalter zuhauf. Spricht es nicht von Liebe, wenn Männer bei Überschwemmungen ihre Frauen zu retten versuchen und mit ihnen ertrinken? Die Erklärung, warum Karl der Große neben legitimen Ehen noch zahlreiche andere eheähnliche Verhältnisse eingegangen ist, hat den Historikern stets gewundene Formulierungen abverlangt. Karls Verhalten aber entsprach durchaus den Sitten seiner Welt. Eine Kebse, eine Beischläferin, hätte bei dem Biografen des Kaisers keine Erwähnung gefunden. Einhards scheinbar beiläufige Bemerkung hält aber nicht außereheliche, sondern eheähnliche Verhältnisse fest, und nur diese interessieren die Adelsgesellschaft. Auch der große Kaiser war Mensch, er wollte seiner Liebe Gestalt geben. Die Friedelehe war eine Rechtsform außerhalb der von der Kirche gebilligten Lebensgemeinschaft. Das Suffix Ehe ist zweifellos erst eine Terminologie der Germanisten des 19. Jahrhunderts, beruht aber auf frühmittelalterlicher Quellensprache. Der Ausdruck Friedel war in der gesamten germanischen Welt verbreitet, gehört sprachlich zu Freund und Freien. Frion entspricht nach Ausweis der Glossen dem lateinischen Amare. Die Friedelehe beruht auf anderen Prinzipien als denen des Vertrags oder Kaufs und ist dennoch keine rechtlose, lediglich private Beziehung, ist kein Konkubinat, sondern durch das Recht geschützt. Die Schwierigkeiten der Historiker mit dieser minder privilegierten Rechtsform lassen sich auflösen. Die Friedelehe gehört zur frühmittelalterlichen Adelsgesellschaft. In den schon um 800 personell überbesetzten Mansus der einfachen Bauern ist sie schlicht aus ökonomischen Zwängen nicht denkbar. Diese Adelsgesellschaft entzieht sich kirchlichen Geboten und akzeptiert die dauerhafte Liebesbeziehung. Aber sie entzieht sich natürlich nicht ihren eigenen Interessen. Stichwort Kaufehe. Deswegen der Widerspruch aus heutiger Sicht. Die vom Recht geschützte Friedelehe wurde gleichwohl als Minderehe angesehen. Jedoch handelte es sich bei einer solchen Verbindung um eine Minderehe, weil sie nicht gemäß den Interessen der Adelsgesellschaft die entscheidenden Rechtsfolgen der Kaufehe enthielt, die Dos mit Gift und die damit verbundene Erbenfolge. Bei der Friedelehe nun gibt es keine Verlobung durch den Mundwald, es erfolgt keine Trauung durch diesen und so auch keine Sicherstellung der Frau durch eine Dos. Aber die Morgengabe, den Preis für die Jungfräulichkeit, kann auch die Friedel erhalten. Und sie hatte im Haus die Schlüsselgewalt. Sie war ebenso Hausfrau wie die offiziell angetraute Gattin. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die räumlich weite Streuung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft. Dass der Adel zwar in laikalem Selbstbewusstsein Lebensgemeinschaften, die auf Zuneigung und Liebe gegründet waren, billigte, aber gleichwohl ihre erbrechtlichen Konsequenzen verhindern wollte, bildete für die Kirche den rechtlichen Hebel in ihrem Bemühen, die monogame Ehe durchzusetzen. Die Friedelehe war ein Männerrecht. Wegen des rechtlichen Schutzes konnte eine Friedel im Gegensatz zur Konkubine nicht verheiratet sein. Das galt für den Mann nicht. Jedoch war auch diese Lebensgemeinschaft auf den Konsens der Frau gegründet. Assoziationen, dass unbedarfte junge Mädchen sich auf eine solche, sie materiell schlechter stellende Verbindung eingelassen hätten, sind verfehlt. Allzu häufig ist bezeugt, dass Witwen eine solche Verbindung eingegangen sind. Wie lange sich noch die Auffassung von der Wertigkeit der Friedelheirat hielt, lässt sich an der Stellung der aus diesen Ehen entsprossenen Kinder ablesen. Dass Karl Martell einer solchen Verbindung entstammte, hat ihm zwar zunächst erbrechtliche Nachteile gegenüber seinen Stiefbrüdern eingebracht, die Legitimität seiner späteren Herrschaft aber mitnichten beeinträchtigt. Arnulf von Kärnten war Kind einer Friedelehe und konnte dennoch zum König erwählt und später zum Kaiser erhoben werden. Niemand kam 887 auf den Gedanken, diesen Karolinger so zu bezeichnen wie um 1066 Wilhelm den Eroberer, der bei den Zeitgenossen Gelelmus Bastardus hieß. Auf die Illegitimität der Geburt wird hier inzwischen angespielt, ohne dass bereits mit diesem Beinamen eine ehrenrührige Bedeutung verbunden gewesen wäre. Ehre und Erbe hängen im Mittelalter.